Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Macht Social Media depressiv? Die Frage an sich ist ja nicht so schwierig, ne? Aber die Antwort darauf eben. Es gibt Studien, die sagen, ja, die Gefahr wird größer, wenn man viel unterwegs ist bei Facebook, Instagram und Co. Eine aktuelle Studie der Ruhr-Uni Bochum kommt zu dem Ergebnis, es kommt darauf an, wie man Social Media benutzt.
Eine Depression ist eine wirklich sehr große, umfassende Krankheit, wo sehr, sehr viel mit reingeht. Und es wäre natürlich viel zu einfach zu sagen, weil jemand soziale Medien nutzt, wird er depressiv. Sondern da spielt natürlich noch viel mehr rein.
Das ist Philipp Ozimek, das ist einer der Autoren, der diese Studie gemacht hat. Und der wird euch gleich erklären, welche Zusammenhänge es gibt und warum es so eine absolute Antwort. Also ja, Social Media macht depressiv oder nein, macht nicht depressiv, auf diese Frage einfach nicht gibt. Heute ist Freitag, der 19. Juli. Und ihr hört den frischen Podcast vom Update. Wir blicken ja immer auf den Tag im Update. Was war los? Was war interessant? Und heute war das auf jeden Fall auch die letzte Pressekonferenz von Angela Merkel vor der Sommerpause. Auf dieser Konferenz wird ja alles durchdekliniert, ne? Also von Z bis A wie Annegret Kramp-Karrenbauer, neue Verteidigungsministerin seit Mittwoch. Und zu dieser Personalie hat sich Merkel heute natürlich auch geäußert.
Die Zweifel daran, ob Kramp-Karrenbauer jetzt für das Amt als Verteidigungsministerin geeignet ist, diese Zweifel sind ja weiter in der Welt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass Angela Merkel schon versucht hat, da nochmal gegenzuhalten.
Theo Gerst ist unser Hauptstadtkorrespondent. Der hat diese Pressekonferenz genau beobachtet und sehr gut zugehört. Ihr erfahrt von ihm die wichtigsten Punkte, die heute besprochen worden. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ja gute alte Tradition, ne? Die letzte Pressekonferenz der Bundeskanzlerin vor der Sommerpause. Heute war es wieder soweit. In der letzten Zeit hat sich Angela Merkel ja nicht so häufig gemeldet. Von daher war es schon interessant, wie und wozu sie sich da heute geäußert hat. Neben dem, was politisch los ist, war auch ihre Gesundheit ein großes Thema, weil es eben in den vergangenen Wochen ein paar Zitteranfälle gegeben hat. Angela Merkel hat die Journalisten beruhigt und klargemacht, dass sie schon auf sich aufpasst.
Wie gesagt, 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit. Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen.
Ob es noch mehr zum Lachen gab oder vielleicht sogar Überraschungen, darüber habe ich gesprochen mit Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Theo, das war ja eine ereignisreiche Woche, auch für die Kanzlerin. Zwei ihrer engsten Kolleginnen, ihrer Vertrauten, haben hohe Ämter eingenommen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt Verteidigungsministerin und Ursula von der Leyen wird EU-Kommissionspräsidentin. Wie hat sich Merkel zu diesen Personalien geäußert?
Also eigentlich in der Form, Sonja, dass sie uns im Grunde rüberbringen wollte als Journalisten hier in Berlin. Sie hat ihr Haus gut bestellt mit Ursula von der Leyen jetzt in Brüssel und Annegret Kramp-Karrenbauer hier in Berlin im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums. Wobei mir vor allem aufgefallen ist, Sonja, das Eintreten von Merkel für Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja weiter vor sich hin stolpert, anders kann man es ja nicht nennen, und die Zweifel daran, ob Kramp-Karrenbauer jetzt für das Amt als Verteidigungsministerin geeignet ist, ob sie darüber hinaus aus Kanzlerinnenholz geschnitzt ist. Diese Zweifel sind ja weiter in der Welt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass Angela Merkel schon versucht hat, da nochmal gegenzuhalten.
Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene Persönlichkeit. Sie hat viele Ministerämter im Saarland wahrgenommen. Sie war 7 Jahre Ministerpräsidentin. Und als Parteivorsitzende zeigt sich damit auch, dass sie das politische Gewicht für dieses Ressort mit einbringt.
Ja, das klingt schon ein bisschen bemüht, und aufgefallen ist mir eigentlich auch, dass Merkel es vermieden hat, sich für AKK als KK, als Kanzlerkandidatin auszusprechen. Da werde sie sich raushalten, sagte Merkel. Das machten CDU und CSU allein unter sich aus. Vielleicht spricht Merkel da auch aus eigener leidvoller Erfahrung. Wir müssen ja nur an 2002, war es glaube ich, zurückdenken, als ihr damals Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur wegnahm.
Ein Thema, das auch an der Kanzlerin nicht vorbeigegangen ist, sind die rassistischen Tweets von Donald Trump diese Woche gegen 4 weibliche Abgeordnete der Demokraten. Welche Haltung hat Merkel da eingenommen?
Ja, auch da haben wir eine Angela Merkel, ich würde fast sagen, wie aus dem Lehrbuch oder wie aus dem Geschichtsbuch, in dem sie sicherlich mal eine prominente Rolle spielen wird, erlebt. Typisch für Merkel ist ja, sie legt sich lange erstmal nicht fest. Sie wartet erstmal ab, woher kommt der Wind, wohin bläst der Wind. Und dann kommt es natürlich auch, darf man nicht vergessen, so eine Sommerpressekonferenz ist eine Pressekonferenz wirklich von A bis Z, von AKK bis Zitteranfälle, hätte ich jetzt fast gesagt. Und irgendwann ist man natürlich dann auch beim Buchstaben T wie Trump und seinen rassistischen Tweets und Reden. Und davon hat sich Merkel schon sehr klar distanziert und sich mit den vier Politikerinnen der Demokratischen Partei, die Trump da ja angegangen ist, ausdrücklich solidarisiert.
Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen.
Allerdings, Sonja, das muss man sagen, das war wirklich ganz am Schluss der Pressekonferenz die allerletzte Antwort. Und wir Journalisten mussten ihr das wirklich aus der Nase ziehen.
Ah, das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, weil es gibt ja schon einige andere Regierungs- und Staatschefs, die sich da schneller vielleicht auch geäußert haben. Justin Trudeau zum Beispiel, Theresa May. Warum hast du den Eindruck, ist Angela Merkel das schwer oder schwerer gefallen?
Ja, das war genau das, was uns Journalisten heute Vormittag auch so gegangen ist. Auch wir hatten natürlich gesehen, dass Theresa May, dass Justin Trudeau sich geäußert hatten. Und zwar weit schärfer, als Angela Merkel das bis dahin getan hatte. Denn Angela Merkel war, bevor sie diese eine distanzierende kurze Antwort, die wir gerade gegeben hatte, war sie vorher schon einmal gefragt worden, ob sie und Donald Trump denn überhaupt noch gemeinsame Werte nach diesen Tweets teilen würden. Und da hatte Angela Merkel im Verlauf der Pressekonferenz so geklungen.
Ja, das ist, immer noch hat die, und das wird ja auch so bleiben, hat die amerikanische Demokratie ein Wahlrecht und eine demokratische Grundstruktur. Aber ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive gerade darin liegt, dass es ein Land ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität zur Stärke dieses amerikanischen Volkes beigetragen haben. Und deshalb sind das schon sagen wir mal, Dinge die, oder Äußerungen, die diesem Eindruck von mir, den ich ganz fest habe, doch sehr zuwiderlaufen. Das muss ich sagen.
Ja, da merkt man richtig, Sonja, wie schwer Angela Merkel da reinkommt, wie sie sich sozusagen in die Antwort hineinwühlt, wie sie fast hineinstolpert und wie wenig klar sie im Grunde erstmal war. Und dann mussten wir eben als Journalisten nochmal nachfragen und sagen, aber hören Sie mal, Theresa May, Trudeau, alle haben sich schon viel schärfer geäußert, können Sie das nicht bitte auch tun? Und dann kam eben diese Schlussantwort ganz am Ende der Pressekonferenz.
Viel gesagt und man muss trotzdem sehr stark überlegen, was hat sie jetzt eigentlich gemeint? Hat es denn eigentlich auch eine Ankündigung oder Entscheidung gegeben, womit wir in den kommenden Wochen rechnen müssen in Sachen Asylpolitik oder auch Klima? Ich meine, das sind ja die Dauerthemen, ne?
Ja, Asyl hat sie eher wenig zugesagt. Das ist auch im Moment natürlich im operativen Geschäft mehr die Baustelle von Horst Seehofer, wie wir wissen. Und beim Klima auch da wieder eine typische Merkel, eher vorsichtig. Natürlich hat sie sich für einen Preis für das Klimagas CO2 ausgesprochen, um die Emissionen zu senken. Aber dann hat sie auch wieder ganz vorsichtig von einem Gesamtpaket gesprochen, das eben sowohl so eine CO2-Bepreisung beinhalten müsse, als auch eben einen wirklichen sozialen Ausgleich beinhalten müsse. Und wie das alles genau aussehen solle, da hat sie sich eben noch nicht festgelegt. Das heißt, sie hat im Grunde das bestätigt, was wir auch vom gestrigen Klimakabinettstreffen erfahren haben, dass es keine Beschlüsse gab. Die soll es eben auch erst am 20. September geben. Und eins war vielleicht beim Thema Klima dann doch noch bemerkenswert, wenn es denn schon keine Ergebnisse jetzt zu verkünden gab. Immerhin hat Merkel zugegeben, dass die Fridays for Future-Bewegung der Bundesregierung schon Beine gemacht hat oder, wie Merkel es dann etwas staatstragender ausgedrückt hat, zu einem schnelleren Handeln gebracht hat.
Die letzte Pressekonferenz der Bundeskanzlerin vor der Sommerpause. Frische Eindrücke von unserem Korrespondenten in Berlin, Theo Gers.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Urlaubsfotos, tolles Essen, tolle Konzerte, Partys, das alles teilen wir gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann könnte man ja meinen, dass das Leben der anderen einfach unendlich toll ist. Vielleicht sogar viel, viel toller als das, was man selbst so erlebt. Kathi Krause, die kennt dieses Gefühl. Social Media war in der Zeit, als sie depressiv gewesen ist, überhaupt nicht gut für sie.
Weil du nichts Schönes von dir posten kannst, weil dein eigenes Leben gerade richtig scheiße ist und du nur siehst, weil natürlich niemand was Schlechtes aus seinem Leben erzählt. Du siehst nur die ganzen schönen Dinge der anderen, du siehst alle anderen haben Spaß, machen tolle Dinge, sind glücklich und du liegst wie so ein Jammerlappen zu Hause auf dem Sofa rum. Das ist ein furchtbares Gefühl.
Forscher der Ruhr-Uni Bochum, die haben jetzt untersucht, ob und wie soziale Medien Einfluss haben können auf unsere Psyche. Und ich habe darüber gesprochen mit Philipp Otzimek, das ist einer der Autoren dieser Studie. Philipp, du hast ja untersucht, welchen Einfluss Facebook und andere soziale Medien auf depressive Tendenzen haben können. Konntet ihr da einen Zusammenhang nachweisen?
Die Antwort darauf wäre ganz klar jein, denn mit unserer Studie ging es uns vor allem darum zu zeigen, dass dieser Zusammenhang nicht so einfach ist. Und das, was wir zeigen konnten, ist tatsächlich, dass soziale Medien nicht unmittelbar zu höheren depressiven Tendenzen führen, sondern dass die Art der Nutzung sehr, sehr entscheidend ist. Und zwar in der Hinsicht, dass der aktive Nutzer, das heißt derjenige, der sehr viel postet, sehr viel von sich preisgibt, dass der eher weniger betroffen ist, sondern dass das Hauptproblem die passive Nutzung ist. Das heißt, wenn ich mir sehr viele Profile von anderen anschaue, das heißt, wenn ich mich sehr stark darüber bewusst oder auch unbewusst vergleiche, können diese Vergleiche dazu führen, dass mein Selbstwertgefühl sinkt, einfach dadurch, weil ich immer wieder sehe, dass andere tolle Urlaube machen, was Tolles essen, irgendwelche Preise gewinnen im Sport oder. Und das wäre natürlich einmal die bewusste Komponente. Das heißt, ich sehe das und sage dann auch, Mensch, die machen alle so tolle Sachen und ich sitze hier in meinem trüben Büro in Bochum und draußen regnet's. Auf der anderen Seite kann das Ganze aber auch unbewusst ablaufen. Das heißt, wenn ich über Monate immer wieder durch mein Newsfeed scrolle und immer wieder diese tollen Erlebnisse sehe, muss ich das noch nicht mal so bewusst wahrnehmen. Aber man kriegt halt langfristig den Eindruck davon, dass irgendwie alle ein super tolles Leben haben und ständig verreisen. Nur man selber nicht. Und das Problem an der ganzen Sache ist, man vergisst dabei immer wieder, dass die anderen wahrscheinlich auch alle arbeiten und auch alle negative Erlebnisse haben. Das postet man nicht, das teilen sie nicht in sozialen Medien. Und dieser Aspekt führt halt genau dazu, dass wir uns schlecht fühlen.
Aber die Frage ist ja dann immer so, was ist zuerst da? Also bedingt das eine das andere? Ne? Du hast das jetzt gerade erklärt, so vor allen Dingen, die sind gefährdet, die das eben passiv nutzen. Aber haben die dann im Endeffekt vorher schon vielleicht eine depressive Episode erlebt oder sind gerade in einer Depression und das verstärkt das Ganze noch? Oder ist das wirklich im Endeffekt der Ursprung dann? Kann man das sagen oder ist das schwierig?
Ja, leider nicht. Also auf der einen Seite war es bei uns so, dass wir nicht mit depressiven Probanden gearbeitet haben. Deswegen haben wir eine gesunde Stichprobe gehabt. Die haben aber auch einen Depressionsfragebogen mitgemacht und die sind natürlich alle in einem geringen Bereich. Also da würde man durchweg sagen, die haben jetzt keine Depression. Aber das, was wir sehen konnten, ist, dass die sehr viel passiv auf Facebook unterwegs sind, auch höhere Werte auf dieser Depressionsskala haben. Auch wenn das immer noch keine Depression ist. Aber man sieht diese Tendenz. Mehr Konsum führt zu mehr Depressionen, aber gleichzeitig, es kann sich auch gegenseitig beeinflussen. Also gerade wenn ich vielleicht in so einer Episode bin und dann natürlich sehr unsicher, kann es sein, dass man sich noch mehr irgendwie rückversichern möchte über soziale Medien und noch mehr schaut und dadurch natürlich alles noch mal schlimmer wird, weil dadurch kriegt man ja noch mehr den Eindruck, dass alle so ein tolles Leben haben, nur man selbst nicht.
Aber was könnte denn helfen? Was könnte unterstützend wirken? Also, dass man eben auch positive, stärkende Impulse irgendwie herausziehen kann, sodass Social Media einem vielleicht auch gut tut.
Es gibt Studien, die auch zeigen, wann soziale Medien eher gut sind. Und das kann vor allem dann der Fall sein bei Menschen, die vielleicht so gut wie gar keine sozialen Kontakte haben. Denn da zeigen Studien, dass sich das Selbstwertgefühl dadurch steigern kann, dass sie soziale Medien nutzen und dadurch halt auch mehr Kontakt und so das Gefühl haben, wieder am sozialen Leben teilhaben zu können.
Es kann ja vielleicht auch was Gutes haben, was Beruhigendes, wenn man merkt, ich bin mit meinem Problem oder mit dem, was mich gerade umtreibt, nicht alleine. Ich erinnere mich an den Hashtag auf Twitter, not just sad, der immer wieder verwendet wird, wenn es eben zum Beispiel um Depressionen geht. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass es dann eben auch wichtig ist für diese Community zu sehen, okay, es gibt noch ganz, ganz viele andere, denen es im Moment einfach nicht gut geht.
Ja. Das Problem ist nur, dass man diese Hilfestellung aus Communities etc. schlecht trennen kann von all den anderen Newsfeeds und Posts, die man halt sieht. Weil man hat ja trotzdem noch seine glücklichen Freunde, sag ich jetzt mal, die dann halt auch positive Ereignisse teilen. Und das kann man halt schlecht voneinander abgrenzen. Also da würde ich sagen, ist für Betroffene wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn sie eher weniger in sozialen Medien unterwegs sind, sondern dann halt eher wirklich auf diesen ganz klassischen Internetforen unterwegs sind für Betroffene, weil hier sieht man dann wirklich nur die eine Seite und nicht noch die andere.
Was leitet ihr jetzt ab aus eurer Studie? Also was ist für euch so das Fazit?
Was aus wissenschaftlicher Perspektive für uns am wichtigsten war, ist tatsächlich eher, soziale Medien so ein bisschen verteidigen zu können, weil lange im Gespräch war, dass es so eine Facebook-Depression gibt oder so ein Alone Together heißt das auch. Und wir wollten mit unserer Studie so ein bisschen aufdröseln, dass dieser Zusammenhang nicht so einfach ist. Das heißt, dass man nicht pauschal sagen kann, soziale Medien machen depressiv, sondern dass das an viele, viele Bedingungen geknüpft ist, wann soziale Medien zumindest dazu führen, dass das Risiko für eine Depression etwas erhöht wird. Weil man muss natürlich auch so sehen, eine Depression ist eine wirklich sehr große, umfassende Krankheit, wo sehr, sehr viel mit reingeht. Und es wäre natürlich viel zu einfach zu sagen, weil jemand soziale Medien nutzt, wird er depressiv. Sondern das spielt natürlich noch viel mehr rein.
Die Art und Weise, wie man soziale Medien benutzt, also eher passiv oder aktiv, kann Einfluss darauf haben, ob man eine depressive Tendenz entwickelt. Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang, aber eben eine Tendenz, sagt Philipp Otzimek von der Ruhr-Uni Bochum. Der hat eine Studie dazu gemacht und erklärt hat er es im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Browser öffnen, Privatmodus öffnen und dann denkt ihr, ihr seid safe beim Porno gucken. Schließlich werden YouPorn oder Pornhub dann ja nicht im Verlauf gespeichert, ne? Blöderweise seid ihr aber dann doch nicht so anonym beim Pornogucken unterwegs, wie ihr das vielleicht bisher gedacht habt. Forschende von zwei US-Universitäten und von Microsoft haben für eine Studie über 22.000 Pornoseiten analysiert und sie haben herausgefunden, dass die allermeisten Seiten, nämlich 93%, Daten über euch als Nutzer an Dritte weitergeben. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich diese Studie nochmal angesehen für euch und auch versucht herauszufinden, wie man Pornoseiten denn jetzt wirklich anonym nutzen kann. Johannes, wie sammeln diese Pornoseiten denn dann die Daten über uns ein, obwohl eben dieser Privatmodus eingeschaltet ist?
Ja, das machen die wie viele andere Webseiten ja auch über Cookies und sogenannte Tracker. Die können dich im Netz wiedererkennbar machen und dein Surfverhalten verfolgen. Das kennst du ja zum Beispiel, wenn du jetzt einmal in einem Online-Shop nach, weiß nicht, neuen Kopfhörern oder so suchst, ne? Und dann werden dir plötzlich überall nur noch Kopfhörer
überall
angezeigt.
Sehe ich Kopfhörer, genau.
Ja, das machen Cookies und Tracker. Und der Privatmodus deines Browsers, der soll die eigentlich ausschalten, aber das funktioniert laut den Forschern eben nicht immer. Ich habe darüber auch mit Ronald Eichenberg gesprochen. Der ist Redakteur beim Computermagazin CT und da vor allem fürs Thema IT-Sicherheit zuständig. Und er erklärt, warum man als User eben dann doch oft getrackt werden kann.
Es gibt aber immer mal wieder Schlupflöcher, durch die man dann eben doch eine Zuordnung stattfinden kann. Und darüber hinaus ist natürlich auch immer die IP-Adresse im Spiel, die nach außen sichtbar ist, über die man mich dann im Fall der Fälle auch ausfindig machen kann.
Also einmal die Schlupflöcher und die IP-Adresse. Und diese IP-Adresse ist ja sowas wie deine ausgehende Telefonnummer, könnte man sagen, wenn du im Netz unterwegs bist. Und darüber sieht die Porno-Webseite dann zum Beispiel, welchen Internetanbieter du nutzt und zumindest grob auch, wo du gerade bist in Deutschland, also in welcher Stadt oder in welchem Stadtteil.
Okay, also diese Seiten sammeln Daten über uns. Was weiß man denn darüber, was dann mit diesen Daten passiert?
Ja, das haben sich die Forscher auch angeschaut und eben herausgefunden, dass fast alle Pornoseiten diese Daten auch weitergeben an Werbeunternehmen. Das läuft dann vor allem über Anzeigen, die auf den Pornoseiten zu sehen sind. Die Forscher haben mehr als 200 Unternehmen gefunden, an die die Daten weitergeleitet wurden. In den Datenschutzbestimmungen der Pornoseiten ist davon allerdings in den meisten Fällen nichts zu lesen. Oder diese Seiten haben erst gar keine Datenschutzbestimmungen auf ihrer Seite. Das war sogar in den meisten Fällen so.
Was für Unternehmen sind das denn dann, die die Daten bekommen?
Das meiste geht an Google und auch Facebook ist unter den Top 5 der Datenempfänger. Google zum Beispiel hat ja so ein eigenes Werbenetzwerk, mit dem Google auf allen möglichen Internetseiten Werbung unterbringt und so viel Geld verdient. Aber es sind auch so spezielle Erotik-Werbefirmen mit dabei. Die heißen dann zum Beispiel Juicy Ads oder Ero Advertising. Und wenn diese ganzen Unternehmen dann ohnehin vielleicht schon ein Marketingprofil über dich angelegt haben, ne, also so wissen, was du sonst so kaufst oder buchst im Netz, dann könnten sie das eben dann durch diese Pornodaten ergänzen. Also die Unternehmen wissen dann vielleicht auch, was dann so deine sexuellen Vorlieben sind. Ne? Also ob du jetzt eher auf Anal, BDSM, Rimming, Cream Pie, Bukake oder sonst was stehst. Mhm. Und um das rauszufinden, reicht ja oft auch schon die Info über die URL, also den Link, den du angeklickt hast, weil das Genre und auch der Videoinhalt bei Pornos ja oft schon mit drin steht. In dem Link sagen auch die Autoren der Studie noch.
Wahnsinn, wie viele Daten dann da doch noch abgegriffen werden. Mhm. Was sagen Google und Facebook denn dazu?
Die sagen gegenüber der New York Times, die auch darüber berichtet hat, dass die Daten, die ihre Tracker auf Pornoseiten erfassen, also die von Google und Facebook, dass die nicht verwendet würden, um Werbeprofile zu bilden. Die sagen außerdem, dass Anzeigen und Tracking-Tools auf Seiten mit sogenannten, Achtung, Erwachseneninhalten, das ist der offizielle Begriff, also auch Pornos, dass die eigentlich gar nicht erlaubt seien. Also Google und Facebook Anzeigen und Tracker seien da gar nicht erlaubt, aber trotz dieses Verbots können die dann eben aber doch da auftauchen, sagt Ronald Eikenberg.
Dass die tatsächlich aber eingebunden werden, die Codes, das können sie nicht verhindern. Also jede beliebige Seite kann von Google Sachen einbinden und dagegen kann sich Google erstmal nicht ohne weiteres wehren. Die Daten werden dann potenziell trotzdem übertragen, auch wenn sie dann bei Google unter Umständen gar nicht mehr ausgewertet werden.
Ja, und was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass sich auch Hacker Zugriff zu solchen sensiblen User-Daten verschaffen könnten und die auch veröffentlichen könnten. Auch da gab es schon Fälle in der Vergangenheit, wo das passiert ist.
Okay, dann lass uns das mal nochmal ganz realistisch betrachten. Also was mache ich denn jetzt, wenn ich trotz allem Pornos im Netz gucken will? Soll ja vorkommen, ne? Mhm. Und dabei aber trotzdem möglichst anonym bleiben möchte.
Die entscheidende Frage am Ende. Also dieser private Modus im Browser, der ist schon mal besser als nichts, ne? Sollte man schon benutzen, weil der eben bei vielen Cookies dann schon effektiv verhindert, dass die gespeichert werden. Dann könntest du auch noch für die Pornos einen eigenen Browser einsetzen und zwar nur für die Pornos. Also dann zum Beispiel Pornos über den Firefox gucken und den ganzen Rest im Internet mit Chrome machen oder umgekehrt. Und Ronald Eikenberg empfiehlt auch noch Folgendes.
Darüber hinaus helfen auch Dinge wie Anzeigenblocker, also Adblocker in dem Fall, da eben viele Tracking-Codes auch über Werbeanzeigen ausgespielt werden.
Und dann ist man wirklich anonym unterwegs oder macht man die Möglichkeiten des Trackings einfach noch etwas kleiner? Okay, also viele Pornoseiten sammeln unsere Daten und tracken unser Surfverhalten. Trotz eingeschaltetem Privatmodus, sagt eine Studie aus den USA. Wie das sein kann, unser Reporter Johannes Dobbelt hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das klingt erstmal unverfänglich, wenn man das so hört. Der Verein für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit. Online nennt sich dieser Verein journalistenwatch.com. Und das ist ein Blog, auf dem viel, also wirklich sehr, sehr viel Meinung geäußert wird. Über das, was Medien so veröffentlichen. Das wird kommentiert, kritisiert, was ja erstmal okay ist. Schließlich haben wir in Deutschland das Recht auf Meinungsfreiheit. Allerdings nutzt dieser Blog ein Wording, wo sehr schnell klar wird, dass es darum geht, rassistische, antisemitische und rechtsextreme Meinungen weiter zu verbreiten. Der Verein für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit war bisher ein gemeinnütziger Verein und ist es jetzt nicht mehr, weil ihm eben diese Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. Christian Fuchs von der Zeit hat zu diesem Verein recherchiert. Ich habe mit ihm gesprochen und wir haben erstmal geklärt, damit wir jetzt alle auf demselben Stand sind, was genau macht Journalistenwatch?
Das ist eine Internetseite, die wirkt wie ein normales Nachrichtenportal, aber was sie da verbreiten, sind sehr, sehr einseitige Informationen. Da wird einseitig gegen Migranten, gegen Seenotretter, gegen Politiker in Deutschland, aber auch gegen Journalisten und Medien gehetzt.
Gehetzt sagst du, woran machst du das fest, dass es Hetze ist?
Eindeutig in der Ausrichtung der Artikel, also sie sind weder neutral gehalten, was die Recherche angeht, sondern es werden immer nur sehr einseitige Quellen zitiert, zum Beispiel die AfD oder die Identitäre Bewegung und aber auch an den Begrifflichkeiten, also Migranten heißen auf dieser Website eigentlich fast immer Goldstücke, zynisch oder auch Machetenfachkräfte, das ist nicht neutraler Journalismus.
Jetzt ist diesem Verein, der ja dahinter steckt, die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Warum?
Das liegt daran, dass das Finanzamt geprüft hat, den Antrag dieses Vereins und gesehen hat, dass das, was sie angeben, nämlich dass sie die staatsbürgerliche Volksbildung vorantreiben wollen, scheinbar nicht erfüllen in den Augen des Finanzamtes, nämlich keine unabhängige, neutrale politische Bildungsarbeit betreiben, sondern einseitige Hetze.
Und was bedeutet das jetzt für die Plattform?
Die dürfen zum Beispiel jetzt keine Spendenquittung mehr ausstellen für Unterstützer, die Geld gespendet haben. Also es wird weniger attraktiv, diese Seite weiterhin zu unterstützen.
Und weniger attraktiv bedeutet, du glaubst oder man kann davon ausgehen, dass die tatsächlich weniger Geld einnehmen werden durch die Spenden?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, es gibt in diesen patriotischen Bewegungen und in der neuen Rechten sehr viele Menschen, die auch Geld haben und die auch gern solche einseitigen Projekte unterstützen, die ihre Weltsicht stützen.
Ich habe eben noch mal nachgeguckt, Christian, in diesem Impressum von denen. Und ich bin ein bisschen verwundert gewesen, weil da steht nach wie vor, als gemeinnütziger Verein nehmen wir unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Warum kann das noch da stehen, wenn denen doch jetzt die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist?
Das ist eine gute Frage, aber daran sieht man auch schön, wie diese Seite arbeitet. Also man muss dazu sagen, es steht nicht mehr die Steuernummer dort und es steht auch nicht mehr der Tag konkret, an dem sie ihre Gemeinnützigkeit erhalten haben, wie früher, sondern sie haben jetzt so einen Taschenspielertrick benutzt und zitieren einfach ein Zitat aus ihrer Satzung, was so wirken soll, als ob sie immer noch gemeinnützig sind, aber das, was dort steht, ist eigentlich obsolet. Das ist vollkommen egal, was Sie da reingeschrieben haben jetzt.
Was ich ein bisschen verwunderlich finde, also wenn man doch weiß, was die so in ihrem Portfolio haben, über welche Themen sie sprechen und vor allen Dingen, wie sie darüber sprechen bzw. schreiben. Warum haben die überhaupt diesen Status der Gemeinnützigkeit bekommen?
Das ist in Deutschland erstmal ganz offen. Also jeder, der behauptet, er wäre gemeinnützig, kann das erstmal beantragen. Und dann bekommt man die auch erstmal ausgestellt, nur aufgrund von Aktenprüfungen. Und wenn die Satzung stimmt zum Beispiel, dann hat das Finanzamt keinen Grund, daran zu zweifeln. Und dann muss man natürlich gucken, wenn so ein Verein dann aktiv wird, nach einer gewissen Zeit, ob das wirklich auch das ist, was sie angeben. Und das ist in dem Fall eben jetzt passiert. Da wurde geprüft, sind die denn auch im Rahmen der Volksbildung gemeinnützig unterwegs? Und das hat das Finanzamt eben nicht mehr gesehen.
Aber warum hat das Finanzamt das ausgerechnet jetzt überprüft? Weißt du das? Also gab es einen konkreten Anlass, konkrete Hinweise oder passiert es immer so turnusmäßig?
Nein, das kann gar nicht turnusmäßig passieren, weil es einfach sehr, sehr viele Vereine in Deutschland gibt, auch sehr viele gemeinnützige und da sind die Finanzbehörden einfach wahnsinnig überlastet damit. Ich frage mich auch, warum das Finanzamt sowas tut, weil Vereine eigentlich bei den Amtsgerichten registriert sind, in sogenannten Vereinsregistern und es wäre sehr viel sinnvoller, dass vielleicht auch dort die Experten und Expertinnen das prüfen und keine Finanzbeamten, die eigentlich sonst mit Zahlen und Steuern zu tun haben, die dann inhaltlich prüfen müssen, ob ein Verein gemeinnützig ist oder nicht. Das ist vielleicht gar nicht ihre Aufgabe. Und ich glaube, das Finanzamt ist jetzt auch da auf den Trichter gekommen, in dem Fall, weil es sehr viele kritische Berichterstattungen über das Portal in den letzten Jahren gab. Also zum Beispiel haben wir in unserem Buch Das Netzwerk der neuen Rechten darüber geschrieben und auch in der Zeit häufiger. Und ich glaube, das konnten sie dann nicht mehr übersehen.
Jetzt gibt es ja eben auch den Artikel auf Zeit Online. Könnte natürlich auch den Effekt haben, dass eben jetzt noch mehr Leute auf die Seite aufmerksam werden.
Absolut, das kann auch sein, aber das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, als Journalisten Informationen zurückzuhalten. Wir berichten ja genauso kritisch auch über den Spiegel und über den Fall Relotius und ob da jetzt mehr Leute danach den Spiegel kaufen oder nicht, das ist ja uns egal. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird in diesem Fall. Das sieht man schon allein daran an den Reaktionen der Macher von Journalistenwatch, die nämlich schon wieder angefangen haben, Hetzartikel über mich als Kritiker zu veröffentlichen.
Also konkret gegen dich als Person?
Genau, genau, dass ich linksextrem sei und Stasi-Methoden anwenden würde, weil ich bei Ihnen angerufen habe und Ihre Position gerne einholen wollte zu dieser Causa. Das sind gleich Stasi-Methoden und daran sieht man, dass Sie jetzt nicht so ganz groß sich darüber freuen, über diese Art von Berichterstattung.
Interessante Einblicke. Dem rechtspopulistischen Blog Journalistenwatch ist der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Über die Gründe habe ich gesprochen mit Christian Fuchs von der Zeit. Der hat zum Thema recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht kennt ihr die Ivy League in den USA. Das sind die besten Unis des Landes, also Harvard, Yale, Columbia, Princeton. Und wer es da schafft, reinzukommen, der kann sich eigentlich selbst wirklich mindestens dreimal auf die Schulter klopfen. Die Bundesregierung wünscht sich so eine Art Ivy League auch für Deutschland. Nur heißt das bei uns dann anders, Exzellenzuniversitäten. Und heute sind die Unis bekannt gegeben worden, die ab jetzt diesen Titel tragen werden. Da sind unter anderem mit dabei die Universitäten in Berlin, also Freie Universität, die TU und die Humboldt-Uni, die Uni in Hamburg und in Heidelberg, Dresden, Tübingen. 11 Stück sind es insgesamt. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an mit Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio. Christiane, was macht diese Uni so exzellent?
Also die Unis, die sich jetzt im Wettbewerb durchgesetzt haben, die mussten ja erstmal mindestens 2 Exzellenzcluster erfolgreich einwerben. Denn das war die Voraussetzung, um sich überhaupt auf diese 2. Förderlinie bewerben zu können. Und um dabei erfolgreich zu sein, muss man eben nicht nur herausragende Forschung machen, sondern auch fächerübergreifend zusammenarbeiten, interdisziplinär gemeinsam Projekte entwickeln, sei es im Bereich der Robotik, sei es in der Klimaforschung, in der vielleicht Naturwissenschaften mit Migrationsforschern zusammenarbeiten und Modelle für die Zukunft entwickeln. Aber um jetzt den Titel Exzellenzuniversität noch dazu zu bekommen, muss man eben darüber hinaus auch noch eine überzeugende Gesamtstrategie der Hochschule vorlegen. Also das heißt, wo will man in welchen Bereichen hin, wo kann man herausragende Forschung leisten und weiterentwickeln, die international auch Relevanz hat und wo kann man Vorhaben einreichen, die vielleicht auch innovative Konzepte in der Lehre oder bei dem Wissenstransfer in die Wirtschaft beinhalten. Also es geht um viel und nicht nur um einzelne Forschung.
Also um Prestige, also dieser Titel suggeriert das ja auch schon, Exzellenzuniversitäten. Was haben die Unis denn dann konkret davon?
Also dieser Titel ist sehr wichtig. Das ist erstmal ein immenser Prestigegewinn. Exzellenz öffnet Türen in der Wirtschaft. Damit kann man werben, erfolgreich Drittmittel einwerben. Man wird attraktiv für Studierende, für Nachwissenschaftler. Man wird international wahrgenommen. Es wird viel leichter, Spitzenwissenschaftler nach Deutschland zu holen. Denn darum geht es ja eben auch, also mitzuhalten international. Und dann nicht zu verachten das Geld. Das sind zusätzliche Millionen, die in neue Lehrstühle, in Nachwuchs- und Mittelbaustellen gehen können, in Labors und Technologie. Aber zum Beispiel auch Spitzenwissenschaftler können angeworben werden und auch für eine längere Laufzeit. Denn das heißt auch jetzt mehr Planungssicherheit. 5 auf 7 Jahre ist das jetzt aufgestockt worden. Für viele Forschungsvorhaben bedeutet das einfach nicht mehr, sich von Projekt zu Projekt hangeln zu müssen, sondern endlich richtig planen zu können.
Merken denn eigentlich die Studierenden auch was davon? Haben die Vorteile davon?
Bislang eher wenig. Oder wenn dann indirekt, denn es gibt natürlich an Exzellenzuniversitäten auch mehr Chancen für wissenschaftlichen Nachwuchs, mehr gute Professoren. Aber ich würde mal sagen, der normale Studierende, der in seinem überfüllten Seminarraum sitzt, der wird im Zweifel wenig davon haben. Denn vor allem wurde bislang ja in der Exzellenz die Forschung bewertet, die Qualität der Lehre kam da eher weniger vor. Aber das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von Hochschulen. Das will man jetzt ändern, indem man auch Kriterien wie Nachwuchsförderung oder eben Lehre, habe ich schon gesagt, Wissenstransfer mit aufgenommen hat in den Bewertungskatalog. Aber da steht doch immer noch ziemlich im Hintergrund.
Jetzt gibt es diesen, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb, ja schon eine ganze Weile, 13 Jahre nämlich. Und um ehrlich zu sein, ich sehe in Deutschland jetzt noch keine Uni, die mit Harvard oder mit Yale mithalten könnte. Hat das nicht den Effekt, den man sich erwünscht? Oder sehe ich das vielleicht nicht richtig?
Ja, das stimmt. Aber mit diesen großen Playern wirklich mitzuhalten, ist auch schwierig für deutsche Unis. Denn die haben eine ganz andere Tradition, eine viel längere Tradition, auch als Orte für Spitzenforschung. Und die haben so unglaublich viel mehr Mittel zur Verfügung. Da ist das ganze deutsche Exzellenzgeld ist dagegen nur Spielgeld. Also nur mal zum Vergleich, damit man sich das vorstellen kann. Also die Imboden-Kommission, die Exzellenzinitiative evaluiert hat vor 2 Jahren, die hat zum Spaß mal ausgerechnet, wenn die RWTH Aachen, die eine der führenden deutschen Universitäten ist, sämtliche Jahresausgaben der Exzellenzstrategie ganz alleine für sich bekommen würde, die jetzt aufgeteilt werden auf 57 Cluster und 11 Exzellenzuniversitäten, wenn die alles alleine bekommen würde, dann hätte sie gerade mal so viel Mittel, wie die ETH Zürich ganz regulär in einem Jahr zur Verfügung hat. Und Harvard und Stanford, die haben ein zigfaches davon. Also das ist wirklich eine ganz andere Liga, in der diese Universitäten spielen.
Heute sind die neuen Exzellenzunis bekannt gegeben worden, was das den Universitäten am Ende tatsächlich bringt. Ich habe drüber gesprochen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Christiane Habermals.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.